Kunst und Literatur zu schaffen, war in der DDR nicht gerade uneingeschränkt möglich. Vermutlich sind da sehr viele Werke gar nicht erst entstanden oder auch verloren gegangen, weil ihre Schaffer oder ihre Schafferinnen in die Kritik des SED-Regimes geraten sind. Das gilt auch für Werner Breunig. Seinen Roman Rummelplatz, den hat er nie vollendet, denn eine Veröffentlichung war von der Parteiführung ausgeschlossen worden. Verloren gegangen ist der Roman oder zumindest den Teil, den er geschrieben hat, zum Glück aber nicht. 2007 wurde er vom Aufbau Verlag verlegt. Das war allerdings erst viele Jahre nach Breunigs Tod. Der ist nämlich 1976 in Halle gestorben. Mit mir hier im Studio ist jetzt Lukas. Der hat Rummelplatz von Werner Breunig gelesen. Hallo Lukas.
Guten Morgen.
Ja, erzähl mal, worum geht's denn eigentlich in dem Buch?
Ja, Rummelplatz ist ein Roman, der von der Anfangszeit der DDR handelt und ich finde, er ist durchaus vergleichbar mit anderen Romanen, die in dieser Zeit entstanden sind, wenn man etwa an Den geteilten Himmel von Christa Wolf denkt. Das sind Romane, die sich, glaube ich, durch eine große Melancholie auszeichnen. Eine Melancholie, glaube ich, deshalb, weil in der Nachkriegszeit in Ostdeutschland natürlich erstmal die Verheerungen der vorhergegangenen Epoche halt hinter den Leuten lagen. Das heißt, wir haben den Nationalsozialismus als Hintergrund, wir haben den Zweiten Weltkrieg als Hintergrund, ein großes Maß an Zerstörung und dann eben den Versuch, sich neu zu orientieren. Und Werner Breunig gehört zu einem der Schriftsteller, die ja eine große Hoffnung eigentlich in die DDR gelegt haben, die gesehen haben, okay, die Widersprüche des vorherigen Jahrhunderts, die haben uns halt irgendwie in Katastrophen gestürzt und jetzt ist hier in einem Teil von Deutschland vielleicht die Möglichkeit da, was Neues aufzubauen und wir als neue Generation, wir wollen eben versuchen, das besser zu machen als die vorherige Generation und dementsprechend versucht dieser Roman, die Widersprüche, die Hoffnung und auch die Schwierigkeiten eben dieser Anfangszeit der DDR einzufangen.
Das heißt, gerade wenn Breunig eigentlich gar nicht so unbegeistert war von dem Prinzip DDR und dem, was da versucht wurde aufzubauen, trotzdem hat ja die Parteiführung dann doch Anstoß genommen an dem Roman. Woran liegt das?
Ja, das ist, glaube ich, eine recht widersprüchliche Geschichte. Dieser Roman ist Anfang der 60er Jahre entstanden. Er hat mehrere Jahre daran geschrieben und es ist ein großer Entwurf. Also es sind ja 700 Seiten, die diesen Romanentwurf umfassen. Und diese Widersprüche kann man sich vielleicht auch so ein bisschen vor Augen führen, wenn man so die Geschichte von Werner Breunig sich ein bisschen anguckt. Also der ist Anfang der 30er Jahre geboren. Das heißt, er hat den Nationalsozialismus und dann den Zweiten Weltkrieg als Jugendlicher mitbekommen. Und er ist da eben in die Wirren dieser Kriegszeit eigentlich reingeraten und ist jemand, der ja eine frühe Begabung eigentlich hatte als Schriftsteller, als Schreiber, wurde gefördert von einem Lehrer, aber er ist dann eben mit dem Zweiten Weltkrieg eher so abgerutscht in so ein subproletarisches, lumpenproletarisches Milieu. Also er war so ein Herumtreiber, er hat sich irgendwie durch Schwarzmarktgeschäfte verdingt und war auch zeitweise im Westen in der Anfangszeit der DDR, was damals als Republikflucht galt und war eigentlich jemand, der so nach dem DDR-Bild eher auf die schiefe Bahn geraten ist. Er ist dann selber Arbeiter erstmal geworden, also er hat selber in verschiedenen Betrieben gearbeitet, kommt ursprünglich aus Chemnitz, was ja eine Textilindustriestadt ist und hat dann aber in der Wismut AG auch so ein, zwei Jahre gearbeitet. Die Wismut AG, das war Uranabbau im Erzgebirge. Das war zu dieser Zeit deswegen entscheidend, weil auch die DDR damals auf eine Militarisierung gesetzt hat und die ganze Sowjetunion. Da muss man sich auch vor Augen führen, dass das, diese Entwicklung der Blockkonfrontation zu dieser Zeit, also Anfang der 50er Jahre, das war noch nicht so eine ausgemachte Sache, wie sich das alles entwickeln wird. Es gab Anfang der 50er Jahre immer wieder Angebote von Seiten der Sowjetunion an die westlichen Mächte zu sagen, okay, wir machen Deutschland, wir machen da eine Wiedervereinigung unter dem Vorzeichen, dass das eine blockfreie Zone wird und eine entmilitarisierte Zone. Der Westen ist darauf nicht eingegangen. Die wollten halt Westdeutschland eben als Brückenkopf der NATO quasi des westlichen Militärblocks halt irgendwie haben und haben sich nicht auf dieses Angebot eingelassen. Das war dann wiederum der Grund, warum die Sowjetunion dann eben auf dieses Wettrüsten halt eingestiegen ist. Das heißt, sie wollten auch, genau wie die USA, halt die Atombombe haben und haben deswegen angefangen halt ja vermehrt auf Rüstung zu setzen. Und das Erzgebirge war nun eine Region, wo dieses Uran halt irgendwie in großen Mengen vorkam und deswegen war das das eine zentrale Rüstungsproduktionsstätte, die für die ganze Sowjetunion eben wichtig gewesen ist. Und genau die Wismut AG, was ein deutsch-sowjetisches Unternehmen unter militärischer Leitung gewesen ist, das ist auch der Hintergrund, der Handlungshintergrund für diesen Roman. Also das findet alles statt. Also es sind verschiedene Leute, die eben in verschiedener Weise ihren Weg da in diese Wismut AG finden. Und als Arbeiter ist der Werner Breunig dann gefördert worden von der DDR. Das heißt, es gab damals verschiedene Programme, die eben gesagt haben, wir müssen gerade junge Arbeiter fördern, die schriftstellerische Ambitionen haben. Und Werner Breunig ist im sehr erfolgreich auf dieses Förderprogramm eingestiegen und war eigentlich so ein Hoffnungsträger eigentlich und hat selber, wie ich das schon gesagt hatte, eine große Hoffnung in die DDR gesetzt. Also aus diesem lumpenproletarischen Milieu kommend ist er dann überzeugter Kommunist geworden. Und was er aber eben versucht hat, oder gerade dieser Widerspruch der Melancholie auf der einen Seite und die Katastrophe, die im Rücken liegt, und auf der anderen Seite diese Hoffnung, da hat er gesagt, das sind Probleme, objektive Widersprüche, die wir in unserer Zeit haben. Da müssen wir alle Probleme benennen und offenlegen. Und das hat er eben in diesem Roman gemacht. Als ein junger Kommunist hat er eben sozusagen ganz gnadenlos die Widersprüche und Schwierigkeiten der DDR-Zeit halt irgendwie offengelegt. Und das war der Grund dafür, warum dann ja die SED-Führung irgendwann gesagt hat, okay, diese Art von Kunst können wir nicht akzeptieren. Das Ganze ist aber nun wiederum eingebettet in einen Prozess, der auch relativ widersprüchlich ist, weil der Roman ist ja, wie gesagt, Anfang der 60er Jahre entstanden. Das heißt auch kurz nachdem die Mauer gebaut worden ist. Und das ist paradoxerweise eine Zeit, die eigentlich mit einer Liberalisierung, einer innenpolitischen Liberalisierung verbunden ist. Also auf der einen Seite wird die Mauer gebaut, auf der anderen Seite ist Walter Ulbricht jemand gewesen, der gesagt hat, okay, wir haben schwierige wirtschaftliche Bedingungen, wir können das meistern durch eine partielle Liberalisierung. Das heißt, viele Betriebe sind eigenständiger geworden. Es gab eher sowas wie Autonomiebestrebungen von unten, von den Betrieben her. Und gleichzeitig sollte es auch eine Liberalisierung, Modernisierung innerhalb der Literatur geben. Das heißt, solche Literatur, die auch Widersprüche gezeigt hatte, die wurde eigentlich gefördert. Nun war Walter Ulbricht jemand, der zu kämpfen hatte mit dem konservativen Flügel innerhalb der SED, wozu Honecker gehört, die eher gesagt haben, wenn wir wirtschaftliche Widersprüche und Schwierigkeiten haben, dann kriegen wir das nur durch einen harten Kurs durch. Und diese Streitigkeit haben sie dann eigentlich auf dem Feld der Literatur ausgetragen. Und es gab dieses verhängnisvolle 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965, wo ja ganz viele Filme zensiert worden sind und wo es ja neue Vorgaben für die Literatur gegeben hat und die eben sehr einschränkend gewesen sind dann für junge Literaten. Und dem ist Werner Breunig so ein bisschen zum Opfer gefallen. Der hat zu dieser Zeit gerade zufällig eigentlich einen Auszug aus seinem Roman veröffentlicht und dann wurde das als Beispiel herausgegriffen und es ist gerade von diesem konservativen Flügel eine richtige Kampagne gegen Werner Breunig halt geführt worden. Also das sind die Widersprüche, innerhalb dessen irgendwie dieser Roman dann eigentlich mit einem großen Scheitern verbunden ist. Also das war das Lebenswerk von Werner Breunig eigentlich. Also das ist, ich hatte schon gesagt, 700 Seiten sind es. Er hatte eigentlich 2 Bände geplant. Also das, was als Romanentwurf quasi 2007 erst erschienen ist, das ist der erste Band, der von 1949 bis 1953 spielt. Eigentlich sollte der zweite Band dann eben von 1953 bis 1959 spielen. Das heißt, dieser Roman sollte eigentlich 10 Jahre einer Entwicklung umfassen und leider ist das halt abgebrochen und wir haben tatsächlich auch einen eher fragmentarischen Entwurf hier liegen.
Das heißt, wie macht sich das bemerkbar so beim Lesen, dass es eigentlich unvollendet ist, das Buch?
Es macht sich dadurch bemerkbar, dass es bestimmte Erzählstränge gibt, wo man den Eindruck hat, die sind noch nicht ganz fertig. Also es gibt zum Beispiel einen Strang, der auch im Westen spielt und der so ein bisschen analog zu den Handlungen im Osten halt irgendwie gezeigt wird, wo so auch der Systemvergleich so ein bisschen aufgemacht werden soll. Und das sind Szenen, die ich eher als unglaubwürdig wahrgenommen habe. Also das ist sehr schablonhaft und sehr, ja, wo, da sieht man so ein bisschen die Verkommenheit des Westens und die Widersprüche, in der sich die Figuren im Westen befinden, die werden eigentlich gar nicht richtig herausgearbeitet. Aber trotzdem ist das ein großartiges Buch, wie ich das finde. Der schafft es auf eine unglaublich krasse Weise halt irgendwie die Inneneinsicht von Personen halt und wiederzugeben und die Widersprüche, in denen verschiedene Personen da stehen. Ich kann das vielleicht auch so ein bisschen erzählen, was für Personen da drin vorkommen. Das ist einmal Christian Kleinschmidt, das ist ein junger Mann, Anfang 20, der halt irgendwie aus einem eher kleinbürgerlichen Milieu kommt. Das heißt, sein Vater ist Professor und er würde eigentlich auch gerne Literatur und Philosophie studieren. Er kann das aber nicht in der DDR, weil damals ja Arbeiter bevorzugt worden sind für auch geisteswissenschaftliches Studium und ihm wird halt herangetragen, okay, bevor du studierst, geh doch erstmal arbeiten. Und so kommt er dann eben in diese Wismut AG und ja, kommt für ihn ein sehr schwieriges Milieu. Also das sind Arbeitsverhältnisse, die er ja gar nicht gewohnt ist und Bedingungen, an die er sich überhaupt erstmal irgendwie, wo er sich einfinden muss. Und es kommt dann aber ein Prozess in Gang, wo er sich mehr und mehr damit auseinandersetzt und sich dann irgendwann auch identifizieren kann mit dieser Art von Arbeit, wobei das auch ein widersprüchliches Verhältnis bleibt. Dann gibt es so jemanden wie Peter Lohse. Das ist ein junger Mann, der eher aus einem proletarischen Milieu kommt, der ziemlich desillusioniert ist und zynisch und der immer wieder so anführt, ja, unsere vorherige Generation, unsere Väter, warum sollen wir auf die hören? Die haben diesen Scheißkrieg angefangen, die machen jetzt dieses Wettrüsten, es gibt irgendwie schon wieder diese Spannung, wir können denen eigentlich in nichts vertrauen und deswegen lasse ich mir auch von denen nichts sagen. So. Und die Leute, die halt vorher beim Nationalsozialismus dabei waren, die verkaufen sich jetzt als die größten Kommunisten, also der ist da sehr desillusioniert und hat so eine gewisse Anti-Haltung und eckt da auch immer wieder an. Es kommt dann aber dazu, dass sich dann Christian Kleinschmidt und dieser Peter Lohse, also der junge Proletarier, dass die sich dann wieder treffen in der Jugendbrigade und tatsächlich so eine Art von Arbeitsethos auch entwickeln. Dann eine ganz wichtige Figur ist Hermann Fischer. Das ist ein Kommunist eben der älteren Generation, der tatsächlich in der KPD organisiert war vor dem Zweiten Weltkrieg und der vielleicht so ein bisschen zu so einer Art linken Parteidissidenz gehört, der aber dann das Projekt der DDR auch sehr ernst nimmt und aber versucht so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Also das ist ein überzeugter Kommunist, der ganz große Probleme hat mit Vorgaben von oben und der eben auch ja, so eine starre Parteidisziplin oder sowas eigentlich nicht akzeptieren kann. Und das ist derjenige, der dann eben versucht, mit diesen beiden diese Jugendbrigade halt irgendwie aufzubauen. Und es gibt Ruth Fischer, das ist die Tochter von dem Hermann Fischer. Und das finde ich auch interessant, weil als ich diesen Roman angefangen habe zu lesen, waren so die ersten 100 Seiten und ich habe so gedacht, ach, hier werden mal wieder nur Männergeschichten erzählt. Das sind junge Männer oder eben dieser ältere KPD-Typ halt irgendwie. Und die erzählen natürlich alles aus ihrer Perspektive. Eigentlich gab es ja auch die Frauen, was ist denn mit denen? Und dann auf einmal wurde dann diese Frau, Ruth Fischer, die junge Frau, eben eingeführt, die eben sehr selbstbewusst ist, wo man eben auch sieht, was für eine Art von Gesellschaftsroman das ist. Der Werner Breunig hat es, glaube ich, sehr ernst genommen, zu versuchen, wirklich ein Panorama der Gesellschaft zu zeigen. Und für ihn gehörten eben das Geschlechterverhältnis auch zu diesen Widersprüchen dazu. Und ich finde, er thematisiert es mit einem sehr genauen Blick. Die Ruth Fischer, die könnte eigentlich sozusagen als Kadertochter irgendwie eine gute Parteikarriere hinlegen. Sie entscheidet sich dann aber in einer Papierfabrik Maschinenführerin zu werden und setzt das eben gegen Widerstände durch. Es gibt dann auch eine Liebesgeschichte, die auch durch ganz starke Widersprüche eben gekennzeichnet ist. Also das sind so Figuren, die in diesem Roman vorkommen und wo sich die Erzählstränge so langhangeln. Und ja, das finde ich sehr faszinierend, wie das ein Autor schafft, halt irgendwie so glaubwürdig wirklich die Geschichte und Widersprüche von diesen Personen zu erzählen.
Kommen wir nochmal zu dieser Wismut AG, die halt das verbindende Glied ist zwischen den Figuren im Roman und wo ja auch Werner Breunig selber eben Arbeiter war. Jetzt habe ich ganz oft gelesen, dass diese Wismut AG als so Staat im Staate bezeichnet wurde. Was ist damit gemeint?
Das wurde deswegen so bezeichnet, weil die ganze Wismut AG, das ganze Betriebsgelände, war ein militärisch abgesicherter Bereich. Und wenn man als Arbeiter dorthin gekommen ist, dann musste man auch seinen normalen Personalausweis abgeben und hat quasi Papiere, also Ausweispapiere von diesem Betrieb quasi ausgestellt bekommen. Und das heißt, das war ein sehr abgetrennter Bereich. Die Sowjetunion hat sich eben auch bemüht, das sehr geheim zu halten, was dort passiert. Und tatsächlich ist dieser Ort Wismut AG, glaube ich, auch mit vielen Problemen verbunden, die es in der DDR gegeben hat, weil es war so, dass durch die Umstellung auf die Rüstungsproduktion in der DDR die Konsumgüterproduktion quasi so ein bisschen eingebrochen ist. Und das heißt, das hat dazu geführt, dass es weniger Lebensmittel gab und gleichzeitig wurde halt dieser Militärproduktionsbereich halt irgendwie gefördert. Und die brauchten jetzt Arbeiter, die da halt irgendwie hinkommen und dort arbeiten. Und dann waren das eben ganz, ganz unterschiedliche Leute. Also das ist auch was der Roman eben gut widerspiegelt. Also Leute aus ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Es sind Leute aus dem Strafvollzug dorthin versetzt worden. Das heißt, die hatten die Möglichkeit, statt im Gefängnis zu sein, eben dort zu arbeiten. Und es hat viele eher so Abenteurer und auch so ein subproletarisches Milieu angezogen, die halt irgendwie so Glücksritter waren und gedacht haben, okay, in der Wismut AG können wir jetzt das große Geld machen. Das war eine sehr harte körperliche Arbeit, die tatsächlich aber besser entlohnt worden ist als in vielen Arbeitsbereichen in dem Rest der DDR. Dieses gemischte Milieu hat dazu geführt, dass es relativ viele Probleme auch irgendwie in den umliegenden Dörfern und Städten gegeben hat, weil die natürlich dann auch in die Kneipen gegangen sind oder eben auf die Rummelplätze, wie auch der Roman heißt. Und es ja sozusagen viele tumultartige Szenen gegeben hat. Also man sagt, hat damals so ein bisschen gesagt, das ist der wilde Westen des Ostens quasi, diese Wismut. Und das ist was dieser Roman auch sehr gut und sehr detailliert beschreibt, also was das für ein Milieu ist und wie gewalttätig und brutal es zum einen auch sein kann. Und das ist auch genau was Werner Breunig zum Vorwurf gemacht wurde. Es gab tatsächlich in dieser Zeit in der DDR so ein Problem mit Vandalismus, mit Rauditum, so wurde das genannt. Und das ist ja was dem Selbstverständnis der DDR irgendwie widersprochen hat. Die haben zwar gesagt, okay, wir sind noch in der Anfangszeit im Aufbau des Sozialismus begriffen, aber wir haben es natürlich schon geschafft, die Widersprüche zu lösen. Bei uns gibt es eigentlich den Klassenwiderspruch wie im Westen nicht. Und das passt dann nicht zusammen, dass es irgendwie ein junges, rebellisches Milieu gibt, das halt vollkommen über die Stränge schlägt. Und das war dieses Problem in der DDR, war dann auch ein Grund, da mussten die, also wenn es in der DDR keine Widersprüche gibt, die zu Klassenkonflikten führen, dann müssen diese Konflikte woanders herkommen. Und da haben sie eben die Literatur dafür verantwortlich gemacht. Und das ist auch auf diesem 11. Plenum des ZK der SED passiert, dass eben gesagt wurde, ja, wenn die solche Sachen schreiben und wenn die sowas beschreiben, dann ist das eigentlich der Grund, warum wir Probleme mit Jugendlichen in der DDR haben.
Jetzt ist 2007 das Buch aufgelegt worden vom Aufbau Verlag. Weißt du, wie es dazu kam, dass jetzt sogar so viele Jahre nach Breunigs Tod dieses Buch nochmal aufgelegt wurde?
Das kann ich leider nicht genau sagen, warum das jetzt ausgerechnet 2007 erschienen ist, aber es ist natürlich bezeichnend für diese ganze Geschichte von Werner Breunig, als überzeugter Kommunist halt irgendwie in der DDR schreiben zu wollen, die sich die Probleme der DDR annehmen zu wollen und sie wirklich bearbeiten zu wollen und erkennbar zu machen und dann halt irgendwie so krass dabei zu scheitern. Und das ist auch wirklich eine tragische Geschichte, weil Werner Breunig, der hat ja gegen Ende seines Lebens in Halle-Neustadt gewohnt. Teile des Romans sind auch in Neustadt entstanden und er ist dann in Halle-Neustadt dem Alkoholismus verfallen und ist letztlich dann daran zugrunde gegangen und auch gestorben, als sehr junger Mann eigentlich.
Und hat auch quasi nicht weiter geschrieben, ne? Also hat so sein Lebenswerk irgendwie ein bisschen aufgegeben.
Genau, also er hat diesen großen Romanentwurf halt einfach nicht zu Ende gemacht. Also er hat noch kleinere Sachen geschrieben, ist auch so ein Buch erschienen, Städtebilder heißt das, das auch über Halle-Neustadt handelt. Er hat auch so kleinere literarische Formen dann eher angegangen. Also es gibt noch ein paar Erzählungen und Gedichte, die auch danach entstanden sind, aber eben sein Werdegang als Schriftsteller ist damit auf jeden Fall abgebrochen.
Dass das Buch 2007 nochmal aufgelegt wurde, heißt ja, also oder deutet zumindest darauf hin, dass es ja schon noch eine gewisse Bedeutung hat für uns. Was war denn das, was du für dich rausgezogen hast, was jetzt für dich heute noch eine Rolle spielt?
Also für mich war das tatsächlich irgendwie auch ein Schlüssel dafür, sich mehr mit der Geschichte der DDR auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das ist halt seit der Wende auch sozusagen dann im wiedervereinigten Deutschland halt irgendwie ein Geschichtsbild gibt, das sehr geprägt davon ist, dass halt irgendwie mit der Wende eigentlich der Kapitalismus gewonnen hat. Und nun bin ich jemand, der keineswegs ein Freund des Staatssozialismus ist und der auch ganz viele Sachen an der DDR kritisch sieht, aber ich habe dann ein Misstrauen entwickelt, dem gegenüber, wie eigentlich die Geschichte der DDR erzählt wird. Und da habe ich zumindest erstmal das Gefühl, dass dieser Roman von Werner Breunig ein sehr viel detaillierteres Bild der DDR zeigt und eben aufmacht, was für Widersprüche das tatsächlich gewesen sind. Und eine Stelle fand ich sehr faszinierend oder die glaube ich auch einfach stimmt, wo der Hermann Fischer an einer Stelle sozusagen sehr desillusioniert sagt, ja, wir wollen jetzt hier sozusagen eine sozialistische Gesellschaft aufbauen und wir machen das vielleicht mit 500 überzeugten Kommunisten in der ganzen DDR. Wie soll das eigentlich funktionieren? Ja, also das ist glaube ich genau dieses Problem, das die DDR gehabt hat, dass sie die historische Möglichkeit gesehen hat, eine andere Gesellschaftsform aufzubauen, gegen große Widerstände, auch gegen diese ganze Systemkonkurrenz und so weiter. Und das aber zu machen mit einer Bevölkerung, die ja nicht kommunistisch ist. Das heißt, es ist eine Revolution von oben quasi. Und jetzt ist aber dieser Roman keineswegs herabblickend auf die Probleme der DDR-Bevölkerung, sondern versucht eben auch gerade die Nicht-Kommunisten und die Leute, die Arbeiter sind und einfach erst, keine Ahnung, erstmal nur an sich und ihr eigenes Fortkommen denken, ein großes Verständnis für diese Perspektive entwickelt. Und das Interessante ist, dass dieser Roman eben dann auch endet mit dem Aufstand vom 17. Juni 1953, wo es in der ganzen DDR Arbeiteraufstände und Streiks gegeben hat. Und auch das zeigt Werner Breunig, glaube ich, in all seiner Widersprüchlichkeit, also dass es ein Aufstand gewesen ist, wo es natürlich faschistische Elemente gegeben hat. Wir kennen das aus Halle, wo es da sozusagen sehr nationalistische Parolen auch gegeben hat an diesem 17. Juni. Aber ein Aufstand, der natürlich seine objektiven Gründe gehabt hat und der sehr aus der Lage der Arbeiter halt irgendwie sozusagen entstanden ist und wo halt klar ist, ja, oder wo ganz gnadenlos klar wird, nur weil sich dieser Staat Arbeiterstaat nennt, heißt das nicht, dass alles im Interesse der Arbeiter ist, sondern die haben gute Gründe dafür zu rebellieren, ja.
Jetzt haben wir ganz viel über das Buch geredet. Vielleicht hast du Lust, den Roman nochmal selber sprechen zu lassen.
Genau, ich habe eine Stelle rausgesucht, die mich sehr fasziniert hat. Und ich habe gedacht, das ist deswegen eine gute Stelle, weil sie relativ am Anfang des Romans liegt. Das heißt, wir spoilern nicht allzu sehr, sondern wir geben quasi so ein bisschen so einen Einstieg in diesen Roman. Ich habe irgendwie gedacht, also jetzt so ein Werner Bräunig-Experte oder so ein Literaturwissenschaftler würde diese Stelle vielleicht gar nicht raussuchen, weil sie vielleicht gar nicht so unbedingt so repräsentativ ist für den ganzen Roman. Das ist ein ganz beiläufiger Strang, der hier erzählt wird, der aber auch auf den Titel verweist. Es ist eine Szene, wo sich verschiedene Arbeiter, unter anderem, also ich hatte ja Peter Lohse, diesen Jungproletarier genannt, und Christian Kleinschmidt, diesen eher Kleinbürgerlichen, der dann in der Wismut AG landet. Und die sind sozusagen mit noch anderen Arbeitern, treffen die sich auf einem Dorf bei der Wismut AG, wo es eben Rummelplatz gibt. Das wird wie so ein bisschen so ein Treffpunkt, deswegen auch der Titel des Romans. Und das sind jetzt Leute, die halt gerade anfangen, sich zu gewöhnen an einen unglaublich harten Arbeitsalltag. Also sozusagen jeden Tag ganz viele Stunden, unmittelbare, krasse körperliche Arbeit. Jeder von denen gegen einen Millionen Tonnen schweren Berg, ja. Also die wühlen sich da mit den primitivsten Maschinen eigentlich durch den Berg, um das Erz daraus zu holen. Und solche Leute brauchen dann natürlich irgendwie so einen Ausgleich, und das endet manchmal in so einem Exzess dann auf diesem Rummelplatz. Und hier ist eine Szene beschrieben. Der Peter Lohse, das ist ja natürlich auch so eine Art Draufgänger, die haben sich so ein bisschen so einen Rekord aufgestellt. Es gibt nämlich so eine Schwingschaukel auf dem Jahrmarkt, also wo man so tatsächlich eine 180-Grad-Kreisumdrehung halt irgendwie, oder 360 Grad sind das dann, machen kann. Und sie wollen eben den Rekord brechen, wie viele Umdrehungen sie halt irgendwie schaffen, und sind dabei aber schon ziemlich betrunken. Und ich finde, an dieser Stelle, da wird so ein bisschen die Rohheit und auch irgendwie, ja, das Melancholische und Traurige dieser Existenz von diesen Leuten wird da ziemlich gut deutlich. Ich lese das einfach mal vor. Heide Witzka, also das ist auch einer von den Arbeitern, wie er so den Kahn bestieg, hatte alles in allem ungefähr einen Liter Schnaps im Bauch. Und Lohse hatte nicht viel weniger. Dennoch traten sie erstaunlich munter an. Der Schaukelbesitzer hatte sich seitlich abgesetzt, an der Bremse stand nun Spieß. Ganz schön Fahrt machten die beiden, hatten schon den toten Punkt, weg blieb der Platz unter ihnen und raste heran, abebbte der Lärm und schwoll, nun gab's den bekannten Knacks im Trommelfell, wie wenn der Förderkorb in den Schacht fährt, Taubheit blieb über, schrillem Pfeifton, Fahrtwind plus Druck, und die Halterung knirschte und die Horde riss die Augen auf, unheimliche Fahrt machte Lohse, Heide Witzka hing schon ein wenig klamm in den Sielen, looping the loop, orientierten sich nach hell, dunkel und zählten dunkel oben, hell unten 1, dunkel oben, hell unten 2, und im Abseits zählte die Horde, zählte 21, 22, 23, und Lohse versuchte, die Gesichter zu unterscheiden. Ingrid suchte er vor allem, aber ein bisschen auch den langen Kleinschmidt. Es war aber nichts zu machen, es war alles eins, und hatte vor sich Heide Witzkas verkrampftes Gesicht, das war verdammt käsig, und er dachte, hoffentlich fällt ihm nicht das Frühstück aus dem Gesicht. Und dann dachte er, wie viele Runden haben wir denn jetzt? Aber das wusste er nicht mehr. Und von unten beobachtete der Schaukelbesitzer. Hoffentlich machen die Stänze da keinen Murks, dachte der Schaukelbesitzer. Hoffentlich übernehmen sie sich nicht. Die ganze Bande brüllte und die Leute draußen rissen Maul und Nase auf. Als ob das eine Sensation wäre. Er, der Schaukelbesitzer, hatte schon Burschen erlebt, die ihre 30 Runden glatt wegdrehten. Allerdings nicht mit einem Liter Sprit im Bauch. Der eine hing ja ganz schön klamm im Gestänge. Dem wurde es schlecht, das war klar. Wenn der Schaukelbesitzer an der Bremse stünde, er würde jetzt abbremsen. Er kam aber nicht durch, die Menge stand wie eine Mauer. 30, brüllte jemand. Und sie kamen noch einmal hoch und noch ein zweites Mal. Jetzt war aber endgültig Sense. Jetzt kam der Kahn zurück. Verdammt nochmal, der hing ja drin wie eine Leiche. Der Kopf fiel herunter, ward vorwärts wieder hochgerissen, sackte wieder weg. Der Stenz an der Bremse hatte jetzt auch etwas gemerkt, er zog, was das Zeug hielt. Die Menge kreischte und der Schaukelbesitzer brach nun mit Gewalt durch die Mauer. Da stand der Kahn. Lohse stand da, keuchte, stieg langsam aus. Heide Witzka lehnte käsig an der Zugstange, stieg nun mit einem Bein auf die Bordkante, löste die verkrampften Finger, schlaff hing der Unterkiefer herab, aber das konnte Lohse schon nicht mehr sehen, denn er war schon die Stufen hinunter, sah nicht, wie Heide Witzka zusammensackte, wie er vornüberfiel in steifer Drehung, wie er auf die Trittleiste schlug. Er hörte nur die Menge aufschreien und sah ihre verzerrten Gesichter, und dann sah er, wie Heide Witzka die Stufen herabrutschte auf den Schlackeboden. Kleinschmidt und der Schaukelbesitzer waren als Erste heran. Dann kam auch Spieß. Wasser, befahl der Schaukelbesitzer, da am Hydranten. Lose brachte einen Eimer und ein schmieriges Handtuch. Heidewitzka lag da mit dem Kopf in einer gelblichen Lache, die Augen geschlossen. Hinter dem Ohr sickerte Blut. Es roch nach Schnaps und Schweiß und Erbrochenem. Lose wischte dem Bewusstlosen vorsichtig das Gesicht ab.
Damit nochmal guten Morgen.
Also das ist eine Szene, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, also da ist irgendwie, also in einer Handlung, die eigentlich vollführen und in einem Wagnis, das sie halt irgendwie unternehmen, da wird so unglaublich viel irgendwie erzählt über so ein ganzes Milieu, das ja sozusagen eine ganz seltsame Eigendynamik halt irgendwie entwickelt in diesem seltsamen Staat im Staat in der Wismut AG halt, ne?
Lukas ist hier bei mir, er hat gerade vorgelesen aus Rummelplatz von Werner Bräunig. Wir sind hier im Morgenmagazin von Radio Korax und Pi Radio und Frapo und sind jetzt an dieser Stelle fertig mit diesem Gespräch, haben aber noch Musik. Lukas hat Musik mitgebracht, das ist ja auch nicht so häufig, dass es zu Büchern tatsächlich richtig Musik gibt, aber dieses Lied heißt sogar Rummelplatz, habe ich das richtig gesehen?
Genau. Ja, es ist ein bisschen lustig. Ich wollte dieses Lied halt die ganze Zeit eigentlich schon mal im Radio irgendwie zeigen. Das habe ich selber gemacht mit einem Freund. Also das heißt, wenn man die Musik zu den Romanen vermisst, dann muss man es wahrscheinlich selber machen. Genau, Imbus Inkorrekt. Wir machen das halt irgendwie so zusammen zu zweit irgendwie immer mal wieder. Setzen wir uns zusammen und schreiben so ein paar Lieder. Und mich hat gerade diese Szene, die ich eben vorgelesen habe, die hat mich nicht losgelassen. Und ich habe das dann so ein bisschen abgeändert, verarbeitet in diesem Liedtext.
Also Invos Inkorrekt mit Rummelplatz. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst mit dem Buch.
Ja.
Zu zweit sind sie in die Überschlagschaukel gestiegen. Beide einen Liter Schnaps im Bauch, mit dem festen Entschluss, heute den Rekord zu brechen. Sie treten mit mächtigem Schwung in die Kähne, vor, zurück, immer schneller und fester, bis der Kahn den toten Punkt erreicht. Von jetzt an dreht sich der Kahn 360 Grad, der Schwung drückt die beiden in den Boden des Kahns und die Lichter und der Lärm um sie herum drehen sich mit. Lose fühlt nach der vierten Runde ein Knacken in den Ohren, Heidewitzka sieht nichts mehr und hält sich nur noch am Gestänge fest.
Fünfte Runde, sechste Runde, er bekommt es mit der Angst, bremst den Kahn und steigt herunter. Doch der Boden gibt kein Halt, der eine wankt, der andere fällt. Die Runde geht, Rekord verfehlt.